willkommen zum, glaube ich, einzigen Gamer-Podcast in Mundart. Wir machen das ja jetzt schon relativ lang. Das ist nämlich die 118. Ausgabe. Mein Name ist Thomas Vogt und ich begrüße den Partner in Crime, den Thomas Seiler, aka Säuli.
Säuli zusammen.
Ich möchte auch noch kurz darauf hinweisen auf www.gamester.tv. Dort gibt es immer die neuesten News zu den Videogames. Es gibt auch Wettbewerbe. Die können alte Podcasts abladen, beziehungsweise auch aktuell natürlich immer. Ihr könnt das auch dort direkt hören. Und die ganze Fernsehshow könnt ihr auch dort anschauen oder abladen und findet alle Informationen, wie ihr das mit iTunes abonnieren könnt. Und so weiter und so fort. Aber auch heute haben wir ein grosses Spiel, das wir besprechen möchten. Für viele ist es das Spiel, das Horror definiert. Aber ist es wirklich noch Horror? Das sagt uns der Säuli in der Games Lodge.
What happened to the legendary Chris Redfield, huh? What happened to you?
But they're gonna get killed.
Then that's their choice. Now move!
Ihr habt es vielleicht erraten, es geht um Resident Evil 6 und da kommt schon die erste Überraschung. Wir haben es als Third-Person-Shooter eingestuft und nicht mehr als Horror-Survival-Spiel. Wir haben dazu später. Entwickelt und published worden ist das Spiel von Capcom. Im Moment ist es draussen für PlayStation 3 und für die Xbox 6, Xbox 360. Die PC-Version sollte im Januar kommen, vom nächsten Jahr. Rausgekommen ist es am 12. Oktober und freigegeben ist es ab 18 Uhr nach PEGI. Und fangen wir doch gerade an. Es ist eine Serie, die sechste, ich weiss nicht, das ist nicht der sechste Teil, es ist wahrscheinlich der 700. Teil mit allen Zwischenspielen, die es gegeben hat. Ich muss es selber auch zugeben, dass ich nicht unbedingt so der Hardcore-Fan bin von dieser Serie. Ich habe das mal als Code Veronica auf der Dreamcast gespielt, auf dem Gamecube habe ich mal eine Version ein bisschen gespielt, die habe ich aber nie zu Ende gespielt. Und das erste, was ich wirklich durchgespielt habe, war Resident Evil 5 auf der PS3 und jetzt die 6 ebenfalls auf der PS3.
Und dann hast ja du eigentlich Resident Evil 4 verpasst, weil man sagt ja, das ist das beste Resident Evil Spiel. Aber vielleicht ist es ja das, was du auf dem Gamecube gespielt hast, wer weiß. Gibt es ja mittlerweile auf der Wii und auch auf der PS3 und Xbox 360 als Download-Version. Okay, ich kenne die Serie schon relativ lange, ich habe damals das Original schon gespielt. Ich glaube, ich habe alle gezockt, also auch die krummen Nummern wie Resident Evil 0. Ich habe sogar Shooter gespielt, ich schaue die Filme, ich habe Bücher gelesen und trotzdem sehe ich mich nicht als Hardcore-Fan, sondern es ist einfach ein cooles Universum. Aber ich habe nicht alle Spiele durchgezockt. Oder? Aber ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn eins rauskommt.
Raccoon City habe ich vergessen, das habe ich auch noch durchgespielt.
Ah, okay.
Dann kommen wir zu der Story. Die Resident Evil kennen, wissen, es geht um Umbrella, es geht um ein Virus und es geht um Mutanten und Zombies. Das ist hier nicht anders. Hier ist jetzt einfach der C-Virus und die Bösen heissen Neo-Umbrella. Vor diesem Hintergrund haben wir eigentlich drei separate Storys, also Campaigns, sagen wir mal, die ineinander verwoben sind. Da ist einerseits die Campaign um Leon S. Kennedy und Deborah, Kollegin von ihm, die fährt in einer Kleinstadt in den USA an. Die versuchen herauszufinden, warum das jetzt mal wieder die Welt infiziert worden ist mit einem Virus. In Osteuropa fährt eine Story an, die mit der Sherry Birkin und dem Jake Mueller besetzt ist. Die ist irgendwie im Knast. Mehr dazu vielleicht später. Und der Jake Mueller hat ein Antivirus, das man braucht, um die Welt zu retten. Dann gibt es noch einen dritten Storystrang. Dort spielt man eher so eine Spezialeinheit, die gegen Terrorismus kämpft, sagen wir mal, mit dem Chris Redfield und seinem Kollegen. Und das fährt, glaube ich, in China, wenn ich das noch richtig erinnere. Wer Geduld hatte und all die drei Campaigns durchgespielt hat, der darf noch eine vierte spielen mit Raiden. Wow.
Gehen wir schnell die Features durch vom Game. Third-Person-Shooter sind total vier Kampagnen. Jede Kampagne geht etwa 8 Stunden, es gibt doch ein bisschen Unterschied. Man kann 3 von diesen 4 Storys Koop spielen, online oder offline. Nur Ada Wong ist momentan einzelspielbar, da kommt aber im Dezember ein Patch raus, wo man dann die Ada Wong-Kampagne ebenfalls Koop spielen kann. Plus, der Patch tut dann noch Kameraperspektiven und so ein bisschen ändern. Für die, die das nicht so toll finden, aber da kommen wir dann noch drauf. Dann gibt es den Mercenary-Modus, das ist so, ja, so Angriffswellen abwehren. Bei anderen Spielen nennt sich das teilweise Horde. Kann man ebenfalls zweite Höhe zocken online. Es gibt dann Highscore Leaderboards. Und dann gibt es noch einen Agent Hunt Modus. Dort darf man als Zombie, also normalen Zombie aus der Kampagne spielen. Das heisst, man geht in ein Spiel von einem anderen, der online zockt und kann dann probieren zu killen.
Genau. Tun wir mal klären, warum wir es als Third-Person-Shooter eingestuft haben und nicht als Horror-Survival-Spiel.
Ja, weil man halt die ganze Zeit nur am Ballern ist, würde ich mal sagen. Es hat auch wirklich relativ wenig Horror. Also es gibt auch nicht den Horror, wo so die Figuren so in den Bildschirm reingumpen. Aber ich glaube, Resident Evil 5-Spieler sind da nicht so überrascht. Das ist ja schon beim 5 ein bisschen eher so gewesen. Man kann jetzt einfach sagen, beim 6 jetzt noch weniger Schockelemente und noch mehr Shooter-Parts.
Das heisst, wo da vor ein paar Monaten der Director vom Spiel, der Hiroyuki Kobayashi, gesagt hat, wir werden wieder mehr Horror- und Survival-Zeug im 6 drin als im 5, hat er es eigentlich erzählt, oder?
Ja, ich würde sagen, das war PR-Blabla gewesen. Aber es ist nicht so gewesen, dass er alles ignoriert hat, nur das mit den Horror-Sachen. Aber viele haben ja damals gefordert, dass man endlich die Steuerung soll anpassen soll, wie man einen modernen Shooter, man soll können laufen und ballern. Dann hat das ja zum ersten Mal bei der 3DS-Variante nicht so erhalten und da hat man das jetzt auch gemacht. Ich würde sagen, das spaltet die Leute auch wieder ein bisschen. Ich gehöre ja eher zu denen, die sagen, gut, die alte Steuerung mag nicht perfekt gewesen sein, aber sie hat etwas Spezielles gehabt. Man hat sich überlegen, schiesse ich jetzt oder laufe ich zuerst weg und probiere dann zu schiessen. Jetzt ist das nicht mehr der Fall. Darum ist, glaube ich, auch Spiele noch mehr shooterlastig geworden. Sprich, es gibt halt noch mehr Gegner, weil der Punkt weg ist.
Okay. Also das klingt jetzt eigentlich nicht nach einem typischen Resident Evil. Fangen wir mal mit der Kampagne an.
Wie hat dich das eigentlich gedacht? Also es ist ja, sind ja lange Kampagnen. Also, wie hat das am Anfang gedacht, wo du angefangen hast? Hast du so ein Resident Evil Feeling bekommen?
Ja, da ich nie der Hardcore-Fan war, hat es mich auch nicht gestört, dass jetzt nicht alles düster und langsam war und dass man alle 5 Minuten einen Herzbaracken bekommt, weil einem irgendein Zombie anfällt. Also mir hat das nicht wirklich gestört. Also ich finde es cool, so wie sie es jetzt gemacht haben, muss ich sagen.
Was mir auch gefallen hat, ist, dass ja die Kampagnen, sie sind ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also jede Kampagne hat ein eigenes Szenario. Mit dem Leon kämpft man zum Beispiel eher gegen Zombies. Dann gibt es ja die Kampagne mit dem Chris, wo man eher gegen grosse Gegner kämpft und relativ viel rumballert.
Die schiessen so zurück und können Helikopter fliegen und Panzer fahren, aber das kennt man schon aus dem 5, wer es gespielt hat.
Ja. Denn Jerrys Mission, die ist ja eher so ein bisschen auf Schalter und Rätsel trimmt. Also Rätsel jetzt in Anführungszeichen, aber viele Schalter muss legen.
Und ist, das kann man anmerken, ist die kürzeste von den Campaigns gewesen. Ich würde sagen, die ist vielleicht eher nur 6-7 Stunden gegangen.
Und die letzte ist dann mit der Ada Wong. Die ist jetzt momentan, wenn man allein spielt, eher ein bisschen auf Stealth trimmt. Was ich auch noch cool finde, ist, dass die Handlungsstränge, das sind separate Handlungsstränge, die aber dann am Schluss ein Ganzen ergeben. Also man weiss, okay, was jetzt vielleicht am Anfang noch nicht so viel Sinn gemacht hat, wenn die da etwas labern, sieht man es aus der anderen Perspektive und dann weiss man plötzlich, okay, jetzt weiss ich, was gemeint ist. Und durch das hat man auch ein cooles Feature einbauen, dass man sich ja trifft. Also du hast zum Beispiel eine Kampagne zum Beispiel mit dem Leon und mit der Helena und dann trifft man plötzlich den Chris und seinen anderen Kollegen. Und wenn dort in dem Moment auch Leute online sind und das am gleichen Ort sind, kann man das sogar dann zu vierten hoch online spielen.
Ich habe es am Anfang ein bisschen verwirrend gefunden, weil es halt noch nicht so klar ist, woher das die Story geht mit diesen Überkreuzungen. Aber wo man dann die dritte Fertigkeit hatte, hat sich das Ganze irgendwie ein bisschen aufgelöst. Das hat dann auch Sinn gemacht.
Genau.
Aber so am Anfang ist es so ein bisschen wie Pulp Fiction vorgekommen. Da hat man mal einen Zeitabschnitt dort und ein bisschen einen da gehabt. Da hat man so einzelne Fragmente gehabt, die ich nicht ganz so gewusst habe, wie jetzt da der Zusammenhang ist. Aber
ja, ich glaube, die Call of Duty-Generation ist sicher, dass sie gewöhnt, immer zu hüpfen in einen anderen Charakter. Was aber da gut ist, man ist halt eben 8 Stunden eigentlich die gleiche zuerst mal. Das heisst, es ist also nicht wirklich verwirrend, sondern einfach so einzelne Sachen sind halt unklar. Was man vielleicht auch muss sagen, im Vergleich zum 5. Teil hat man ja das mit der KI ein bisschen gefixt. Also wer allein spielt, muss sich jetzt nicht ständig um den Partner kümmern, weil die sterben, glaube ich, einfach nicht.
Die sterben nicht, nein. Und sie lassen immer selten, oder sie lassen immer selten im Stich. Es ist mir einmal passiert, dass ich gestorben bin, weil KI nicht das gemacht hat, was sie sollte, aber das habe ich jetzt nicht so tragisch gefunden auf 30 Stunden.
Das ist es ja. Und was man auch nicht mehr machen kann, man kann es ja nicht mehr als Träger nutzen. Also sprich,
so ein Packkessel geht Packkessel nicht mehr.
Genau, weil man hat ja ein Inventar und das ist limitiert. Und also im 5. ist das so gewesen und dann hat man können gewisse Sachen halt in der KI geben und dann einfach später wieder zurücknehmen. Das geht jetzt nicht mehr. Also wenn man das online spielt, geht das nicht. Es geht nur noch offline im Splitscreen, um das kann machen. Aber dann levelt natürlich in dem Sinn sowieso nur einen.
Der hat aber auch der Kollege nicht gefreut, wenn du ihm alles gibst, was du nicht gesprochen hast.
Das ist so, aber ich glaube, das ist ja eh nicht ganz so das Problem, aber das werden wir nachher noch anschauen. Was man auch muss sagen, die Levels sind Also wirklich absolut linear. Also suchen muss man nicht wirklich gross. Also es ist nicht irgendwie, auch wenn ich eine Karte oder etwas muss suchen, da bist du nicht stundenlang, oh, wo muss ich jetzt hin? Muss man eine Map zeichnen oder so? Sondern alles sehr schluchig.
Ja, und man hat ja auch so ein Navigationssystem dabei, kann man eine Schultertaste drücken und dann wird einem zu viele angezeigt, wo man muss herlaufen muss. Also das sind keine grossen Herausforderungen.
Und dann gibt es wieder Passagen, wo ich einfach nicht so toll finde. Ich weiß auch nicht, warum dass man das immer drin tut, weil das fast in jedem Spiel einfach in die Hose geht. Das ist eigentlich, wenn man etwas auf Zeit muss machen. Jetzt in dem Fall wird zum Glück kein Timer noch eingeblendet, weil das macht es nur noch mühsamer. Aber das sind halt so einzelne Sequenzen, wo man einfach muss so schnell wie möglich durchsäckeln und es wird einem nicht viel gesagt. Und das sind dann eigentlich auch eher ein bisschen die Passagen, wo wir ein bisschen öfters gestorben sind.
Ich weiss nicht, wie es jetzt wäre, wenn man das mit der KI spielt, aber bei uns ist zwei ist halt das Problem gewesen, wenn der eine irgendwie drei Schritte zu weit voraus war und etwas ausgelöst hat, ist der, der hinterher gelaufen ist, gestorben. Zurück an Checkpoint, noch einmal probieren. Es hat halt so zwei, drei Abschnitte gehabt, die da einfach mühsam waren, bis wir sie da durch waren.
Und dann haben sie irgendwie das Gefühl gehabt, in diesem Moment muss man dann auch noch mit der Kameraperspektive spielen, dass sie so um dich herum dreht, dass man ja falsch läuft in dem Moment für eine halbe Sekunde. Das ist nicht mit Absicht gemacht, aber ich würde sagen, suboptimal.
Und das verzeiht einem auch keine Fehler. Also wenn man mal irgendwo sich muss ducken, für unten ein Hindernis durchzugehen, wenn man dort im falschen Moment den Knopf drückt, dann ist man zu langsam, geht es zurück an den Checkpoint. Das kommt mir irgendwie so ein bisschen vor, wie früher in der Spielhalle die Stützli-Fresser, wo die einfach absichtlich haben lassen sterben, dass du wieder Credits musst nachwerfen musst.
Ja, das hat etwas. Vor allem, was ich nicht verstehe, ist das zweite unterwegs. Da hat man ja zumindest können irgendetwas einbauen, dass der andere kann vielleicht das Ganze verhindern oder diese retten mit einem Quicktime-Event, wo es ja auch massig gibt. Aber das hat man da jetzt nicht gemacht. Ist ein bisschen schade.
Vor allem, weil sie das im Normalen, nicht in diesen Sequenzen, wenn man normal rumlaufen ist, hat man die Möglichkeit teilweise, dass man einander helfen und retten kann. Mhm. Aber genau dort, wo ich es eigentlich am sinnvollsten gefunden habe, dort ist nein.
Es gibt dafür einen ganzen Haufen Co-op-Action. Also man merkt, das Spiel ist wirklich auf Co-op ausgelegt. Auch wenn man getrennt ist, also der eine muss dem anderen helfen, irgendwie nicht mehr raufzuklettern, dann ist man getrennt. Das finde ich eigentlich nicht so schlecht gelöst. Da gibt es auch mehr so Elemente als im Vorgänger.
Wenn man dann mal nicht in einem Schlauchlevel ist, dann ist klar, dann ist man irgendwo so in einer grossen Arena und dann geht es eher um einen Bossfight.
Ja, genau.
Bis auf einen im Hangar, drin, wo es ein bisschen länger gebraucht hat, aber das sind eigentlich immer Bossfights gewesen.
Also wer so ein bisschen von den Alten kennt, Resident Evil, wo man denkt, oh, jetzt gehe ich da in den Raum und dann mache ich Türen zu und dann schaue ich und dann können zumindest Zombies nicht reinkommen, weil ich ja jetzt Türen zugemacht habe. So Sachen gibt es da nicht. Also Action, Action, Action.
Es ist teilweise sogar so billig, dass wenn man irgendwie jetzt den zweiten Schalter drücken muss, dann können 50 Zombies rundherum stehen, geht man her, kippt den Schalter und dann sind alle Zombies tot. Und du siehst noch sogar in der Animation, noch, wie deine Charaktere durchknappt am Schalter sind und nebendran steht irgendwie einer, der dich anbrüllt und ich weiss doch nicht, das sieht ein bisschen dämlich aus.
Ja, aber es ist natürlich so, wenn nur einer dort steht und er muss warten, in dem Moment kommt er natürlich auf die Fresse von den
Zombies. Das ist so, ja. Aber sobald das beide dran sind, dann ist man immun.
Und das Spiel ist auch sehr genau. Also zum Beispiel der Player 1, der kann nie auf der rechten Seite einen Schalter auslösen bei einer Tür, sondern muss immer links sein und der Player 2 immer rechts. Also dort ist es manchmal ein bisschen komisch. Aber insgesamt habe ich es recht cool gefunden, weil halt wirklich die Location wird ständig geändert. Eben, es gibt andere Spielweisen, teilweise eben mit den verschiedenen Kampagnen. Und darum muss ich sagen, der Part ist im Großen und Ganzen recht cool gewesen, auch wenn es wirklich wenig Horror gehabt.
Es hat eigentlich auch recht viel Abwechslung in den Levels. Mal ist man im Schnee, man ist in der Stadt, man ist in irgendwelchen Gängen, man ist wieder von außen.
Wie hat die Grafik gefallen, weil Resident Evil 5 hat ja im Jahr 2008 sehr cool ausgesehen. Jetzt 2012 Resident Evil 6, wie hat dich das gedacht?
Es sieht aus wie Resident Evil 5, aber mit besseren Lichteffekten. Finde ich.
Und Cutscene, wie haben die diese gedacht? So?
Ja, es hat ein paar gehabt, die haben einfach grandios ausgesehen, weil es halt einfach schön geschnitten war, geile Kameraführung. Und es hat auch so Cutscenes gehabt, die halt einfach MTV-Style, Videoclip-mässig waren, geschnitten waren, irgendwie mit drei Schnitten pro Sekunde. Das war mir einfach mehr zu hektisch gewesen.
Also ich muss auch sagen, mir haben sie eigentlich recht gut gefallen, also die Grafik. Es gibt Passagen, die nicht so toll sind, also man mag sich gut erinnern an die, ohne zu spoilern, aber wir fahren eigentlich mit dem Auto rum. Also das ist mehr so on-rails, der eine ballert, der andere tut ein bisschen Pseudo-Steuern. Das hat fast ein bisschen PS2-mässig ausgesehen.
Ja, das hat auch recht fad ausgesehen von den Farben und einfach langweilig. Also.
Ja, aber sonst teilweise sehr gross, Skyline, wirklich, man sieht weit und Gegner sind auch gross, also, und detailliert, so, und viel Explosion, also, dort muss ich sagen, das hat wirklich cool ausgesehen. Da muss ich ganz klar sagen, dass die PS3-Version besser aussieht als die Xbox-Variante, hat nicht so matschige Texturen, warum auch immer. Und, die Steuerung ist besser, also nicht nur wegen dem Digipad, wo man oft braucht, sondern einfach generell auf die Xbox wirkt es so ein bisschen laggy und es ruckelt ein bisschen weniger. Also nicht, dass Spiele oft wird ruckeln, aber auf die Xbox hat man öfters Ruckler. Vielleicht wird das ja noch gepatcht, aber jetzt würde ich sagen, kaufen die PS3-Version.
Auf der PS3 ist es mir nicht einmal aufgefallen, dass es störend geruckelt hätte, muss ich sagen. Und die Texturen sind allgemein nicht so ein Highlight in diesem Spiel.
Dafür ist es eben halt immer sehr gross. Also man sieht immer weit, also die Weitsicht ist eigentlich immer gegeben. Die Story, ja, ist halt wie Resident Evil. B-Movie-like, voll cheapig. Aber irgendwie unterhalten sie doch, oder?
Oh, ich habe Tränen gelacht, eigentlich. Es ist zwar ein tragisches Szenario, aber es hat halt, ist einfach alles over the top gewesen und es hat wirklich coole One-Liner drin gehabt. Wir haben ja immer miteinander gechattet während dem Spielen und, hast dumme Sprüche machen. Also, ich habe die Story wirklich unterhaltsam gefunden. Es ist einfach Popcorn-Kino. Also, ein Literaturnobelpreis wird es nie geben für das.
Nein. Was ich nicht weiss, ist, ob sie das mit Absicht teilweise gemacht haben, weil es wirklich manchmal so cheesy. Und das Spiel nimmt sich dann irgendwie, aber ja, die Story ist doch ernst. Darum kann ich es schwer abschätzen, hat man das jetzt mit Absicht gemacht oder hat man es wirklich ernst wollen machen und es wirkt halt nur lustig, weil es schlecht gemacht ist, im Sinn von eben schlechten Dialogen.
Nein, Dialoge sind eigentlich nicht schlecht. Vor allem also von Voice her sind sie tiptop gemacht. Also.
Natürlich, so also technisch ist es gut gemacht, aber sie sind halt sehr cheesy, eben die Dialoge. Oder? Also eben nicht hochstehend oder sie reden nicht unbedingt etwas Cleveres, sondern irgendwie wirklich dümmste Sprüche.
Ja, das stimmt. Das muss da, ja, gib mir recht. Gib mir geschlagen.
Aber ich gebe da auch zu, das finde ich eben bei Coop-Games eigentlich gut, wenn es so ist. Weil das andere wäre, wenn du eine gute Story hast, also gut, meine, die Story muss nicht wirklich gut sein, sie muss gut erzählt sein, aber wenn du dort, der Plot kann ja noch so einfach sein, aber wenn sie gut erzählst und du machst ein Coop-Spiel, wo die Leute sowieso die ganze Zeit reden, ist es ein bisschen wie Perlen vor die Säue werfen, oder? Das heisst, man geniesst es in dem Sinn gar nicht, man ist vielleicht in der Cutscene ruhig, aber so schnorrt man die ganze Zeit. Und darum finde ich das recht gut, wenn man einfach sagt, hey komm, alles over the top, Explosionen, die Typen sind sowieso immer nur am Schnorren. Und wenn wir ihnen doch ein bisschen Unterhaltung geben mit brennenden Sachen, dann reicht das, glaube ich.
Also ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass sie das extra gemacht haben, weil wir haben eigentlich schon das Gefühl, dass so gewisse Szenarien haben, so hemmungslos aus Kinofilmen geklaut.
Mhm. Oder aus anderen Spielen.
Oder aus anderen Spielen, ja.
Also dort muss ich auch sagen, ich glaube so, dass sie sich etwas überlegt haben, aber es gibt sicher auch Leute, die damit gar nicht anfangen können. Was mich ein bisschen gestört hat, sind wieder so Kleinigkeiten. Es gibt irgendwie eine Schlacht, dann kommt eine Cutscene und dann ist man wieder im Spiel und kann 5 Meter laufen bis zur nächsten Tür, wo man dann 2 Türen aufmachen muss und dann wird wieder geladen. Das mag einen technischen Grund haben, aber das ist manchmal ein bisschen doof.
Ja, dafür haben wir immer gewusst, wenn ihr so fährt, davon laden, kommt wenigstens ein Savepoint. Und nicht nur ein Checkpoint.
Genau, kannst du das schnell vielleicht erklären, wie das da funktioniert? Das ist ein bisschen speziell.
Ist ein bisschen speziell gewesen. Wir haben uns daran gewonnen, das Spiel hat Checkpoints. Mhm. Die sind relativ nah beieinander. Das heisst, wenn man stirbt, dann fährt man einfach beim letzten Checkpoint an. Und jetzt gibt es aber noch Savepoints, die sind deutlich weiter auseinander. Da gibt es nicht so viel pro Campaign. Das kann schon so 30, 45 Minuten gehen. Und wenn man das Spiel verlässt, und dann wieder neu einfach Continue macht von dieser Campaign, dann fährt man beim letzten Savepoint wieder an. Das kann unter Umständen, verliert man da einfach irgendwie 20, 30 Minuten, die man gespielt hat. Wenn man beim ersten Mal, dann regt man sich auf und dann hat man es den Begriff.
Ja, kann natürlich doof sein, wenn man in einer von diesen wenigen Stellen ist, wo Spiele nicht gerade glänzt, dass man dann die Szene halt vielleicht nochmal muss spielen. Dann uns ist ja das passiert.
Ja, weil wir das einzige Mal, wo wir Netzwerkprobleme hatten, war es genau an so einer Szene gewesen, und da mussten wir uns wirklich 2-mal durchbeissen.
Aber das, was ich vorher erzählt habe mit dem Laden und dann kannst du wieder 2 Meter laufen und dann lädt es wieder, das scheint mir bei japanischen Spielen öfter vorzukommen und vor allem wird dann die Zeit auch nicht genutzt, dass sie sich noch irgendetwas erzählen, weil du läufst wirklich einfach dorthin und die Charakter sagen sich nichts. Also ja. Dort hätte man ja auch noch eine Story einbauen können.
Hankerum kann mich an eine Szene erinnern, wo man wo sich die Story wieder überschreitet, wo man zu viert unterwegs ist und dann sind sie miteinander am Laffern, wie Bücher, Zeugs und Sprüche machen und erzählen und du kannst dich gar nicht darauf konzentrieren, weil es hat einfach noch Monster rum und du bist einfach damit beschäftigt, dass du überlebst.
Genau, also wenn sie hätten ruhige Momente, wo sie das könnten machen und die nutzen sie nicht und dann erzählen sie ab und zu in der grössten Action irgendetwas, wo du denkst, hey, halt einfach die Fresse, ich muss mich konzentrieren, ich muss da den Boss schlagen.
Ja, so mitten in einem Bossfight drin, sie sind einmal mit One-Liner dahergekommen, das erste Mal haben sie es gar nicht geschnallt und wir sind halt zwei, drei Mal gestorben und dann ist es immer wieder gekommen und dann ist es plötzlich einmal begriffen. Das ist ein bisschen schade und das geht dann auch verloren.
Tun wir doch noch die Steuerung erwähnen, weil ja, da, Steuerung und Resident Evil, das sind immer zwei Geschichten, die manchmal nicht so zusammenpassen, manchmal natürlich auch top sind. Da hat man jetzt die Steuerung auch verändert. Aber es wirkt gleich immer noch ein bisschen überfrachtet, aber für mich, wie hat dich das gedacht?
Ich bin mir vorgekommen, als bräuchte ich vier Hände und zwei Controller für gewisse Sachen. Ich meine, zu ballern und zu rumlaufen ist kein Problem, aber es gibt so Sachen, ich kann zum Beispiel in Deckung gehen in diesem Spiel. Aber es ist so unnötig kompliziert, das habe ich gar nie gebraucht. Weil du musst irgendwie drei Tasten gleichzeitig drücken und wenn du noch die falsche drückst, dann kumpelt er über die Deckung. Und dann laufst du einfach lieber davor, stehst irgendwo in den Ecken und wartest, bis du dich erholt hast und du hast nachgeladen und dann ist das auch gut.
Aber weißt du was? Ich glaube, das ist nämlich die richtige Art, wie man Resident Evil spielt. Weil das Deckungssystem, das hat man halt einfach jetzt drin. Aber wer probiert, das Ganze wie ein Gears of War zu spielen, der wird sowieso ablusen, weil du musst sehr oft näher hingehen, du musst Melee-Attacken machen, weil man hat ja auch nicht unendlich viele Schüsse. Und wenn du einfach in der Deckung rumhängst und probierst, Gegner zu treffen, ich glaube, da kommst du einfach auf keinen grünen Zweig. Was ich ein bisschen schade finde im Vergleich zum Vorgänger, die Melee-Attacken sind ein bisschen ungenauer. Also, sie sind zwar cool in Szene gesetzt, aber vor allem, wenn die Gegner am Boden sind und man hinläuft und dann wird einblendet, drückt die Trigger-Taste, dann kannst du ihn irgendwie zerstampfen. Da ist mir viel öfters passiert, dass ich das gemacht habe und den Typ einfach nicht richtig getroffen habe. Und das habe ich im Vorgänger weniger der Fall gehabt.
Das ist mir irgendwie so ein bisschen vorgekommen, wie in gewissen Spielen vor 15 Jahren, wenn der Gegner etwas Bestimmtes macht, dann kannst du ihn einfach nicht töpfen.
Ja. So gewisse Animationen.
Gewisse Animationen wegen des Zombie, der am Boden liegt, und dann steht es auf. Du musst nicht drauf schießen, du musst auch nicht Melee machen, weil du kannst ihm keinen Schaden anrichten. Du musst warten, bis er steht.
Kommen wir noch kurz zum Inventar. Das ist ja auch immer etwas ganz speziell bei Resident Evil. Da ist es interessant, weil jede Kampagne das eigene User-Interface optisch dargestellt.
Es sind aber immerhin immer die gleichen Tasten.
Das stimmt, ja. Und es gibt zwei Inventare, eins allein für die Waffen und das andere halt für Gegenstände, die man findet, also die Herbs, also die Kräutchen, die man dann zusammenmixen kann, Munition und so. Und man kann keine Pause machen im Spiel, also wenn man online spielt, gibt es nicht die Pausentaste. Das Inventar muss man immer in Echtzeit managen. Es gibt auch keine Möglichkeit, wie früher das Inventar zwischen den Levels zu managen. Das hat man früher oft gemacht. Das kann man heute nicht. Jetzt muss man es wirklich im Spiel hinein machen.
Ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig gewesen, aber du hast es ja schon erwähnt, es hat ja viele von diesen Doppeltüren, die man zu zweit auftun muss. Mhm. Und Chat, so, du wart, bevor dass man gleich auftun, schnell alle Waffen durchladen, Inventar aufräumen, Herbs zusammenmischen, das fortschmeißen, was man nicht braucht, und dann ist man erst die Tür auftun.
Genau, das ist eine gute Variante. Was dazu kommt, ist ja, müssen wir auch erwähnen, Spiele hat kein Handbuch, egal wie du es kaufst. Also, du hast es ja digital gekauft.
Ja, da gibt es gar nichts.
Ich habe eine als Retailbox, dort ist etwas dabei, wo ganz minimal etwas erklärt. Und dann ist ein Link aufs Handbuch online, aber der Link ist leider falsch. Funktioniert nicht, man muss also eine Suchmaschine benutzen, um den Link zu finden. Und dort wird dann ganz viel erklärt, sogar gewisse Hotkeys, wie man gewisse Sachen viel einfacher machen kann. Oder eben auch das Ganze, was man für Doppelbelegung von der Taste hat oder so. Das wird alles erst nur dort erklärt.
Ja, wer Dr. Google nicht fragt, wird das Handbuch nicht finden.
Das ist so, ja. Das finde ich einen grossen Fehler, weil ich glaube, wenn sie das besser gelöst hätten, entweder im Tutorial oder halt das Handbuch, wo man einfach schnell aufrufen, ich habe das Gefühl, da hätten noch viel, viel weniger Leute Probleme, vielleicht mit der Steuerung, weil sie ist natürlich kompliziert, aber es gibt eben wirklich so Tricks, die einem da wirklich auch helfen. Wie mache ich das Heubürzli? Wie lege ich am Boden? Wie stehe ich wieder auf? Das sind teilweise Sachen, die man in Sekunden machen muss. Und wenn man, das kann man natürlich noch 30 Stunden schon auch, aber am Anfang steht man vielleicht wegen dem einen und dann regt man sich auf.
Also ich finde es ehrlich gesagt recht tragisch, im Jahr 2012 ein Titel mit einem Millionenbudget, dass man nicht einmal ein Handbuch bekommt. Ich meine, auf der Vita schaffen sie es bei jedem Spiel, dass du ein Handbuch hast, wo wenigstens noch die Steuerung erklärt wird. Und wenn du Resident Evil online kaufst, dann bist du einfach ins kalte Wasser geschmissen.
Ja, bei den 600 Leuten, die ja daran gearbeitet haben, an Resident Evil 6, also wirklich viel, viel Leute, haben sie wohl die Abteilung für das Handbuch vergessen.
Ja, da haben sie vielleicht nicht mehr genug Budget gehabt, ich weiss auch nicht.
Ja, wie hat dich das eigentlich mit dem Waffeninventar gedacht? Man hat ja mehr als nur eine Pistole und ein Messer.
Man hat eigentlich zu viele Waffen. Mhm. Für ein Resident Evil alte Schule hat man zu viele Waffen, finde ich.
Ja, ja, kann ich zustimmen.
Und bei Waffenwechseln ist es meistens noch gegangen. Das macht man mit dem Digipad links und rechts. Habe ich zwar ab und zu ein bisschen verhauen. Was ganz mühsam war, wenn man HGS aufwählen wollte, mit Digipad auf und ab. Weil cleverweise ist auf diesen Slots zum Beispiel auch der Erste-Hilfe-Spray drauf. Ja. Und das sieht dann auch wirklich speziell dämlich aus, wenn wir irgendeine Blankgranate vorne schmeißen und dann nimmt der Chris den Haarspray vor und tut sich schnell mit First Aid einsprayen. In dem Moment, wo man keine Hilfe braucht.
Genau. Ist es richtig vergütet, ja. Das Lustige aber ist, wenn es um Tages geht, dort spielt man es fast ein bisschen wie die alten Resident Evil. Sprich, oh, ich muss schauen, dass ich die Distanz hinbringe zwischen den Gegner und mich. Rufe das Menü auf, wechsle auf Tage. Geht relativ easy mit dem Digipad, aber man muss gleich schauen. Und dann fange ich schon von Zielen und schmeiße sie. Also eben, dort läuft man selten und macht gerade alles gleichzeitig. Sondern dort entscheidet man wirklich explizit, jetzt schmeiße ich den an HG. Das habe ich eigentlich noch interessant gefunden. Aber wie du sagst, zu viele Waffen, durch das hat man auch extrem viele Schüsse. Halt, irgendwo auf einer Waffe ist immer genug Schuss. Das finde ich ein bisschen schade. Was aber gut gelöst ist, im Vergleich zum Vorgänger, wenn man eine Waffe findet, haben sie gerade beide Charakter. Also man muss natürlich beide nehmen.
Ist aber auch für alle Pickups wie Munition und Herbs und so, die sind immer für beide vorhanden. Also wir tun nicht einander das Zeugs fortnehmen.
Die Waffen sind trotzdem individuell. Also wo du mit mir das erste Mal gespielt hast, hast du schon mit dem Leon ein bisschen gespielt. Ich auch. Und nachher hat natürlich jemand mit der Helena spielen, die wir zusammengezockt haben. Und dann hast du natürlich die Waffen alle nicht gehabt, die wir in den vorigen Chapter gefunden haben, mit der Helena, weil sie du das erste Mal gespielt hast. Und dann hat es so einen Abschnitt gegeben bei einem Bosskampf, wo man wieder drin war und du hättest dort mir mit dem Sniper ein bisschen helfen können. Und ja, dann bist du einfach dort oben gestanden und hast ein bisschen zugeschaut und mich ein bisschen zugerufen.
Ja, weil ich halt den Sniper nicht gehabt und du hast gesagt, du, es kommt wieder ein Zombie, Zigaretten geraucht und gewartet, bis du bist fertig warst.
Das habe ich gefunden, ist ein bisschen ja, suboptimal gelöst. Also, dann hätte man zumindest die Waffe ja hinlegen, wenn sie sehen, du hast sie gar nicht. Weil ich habe die Szene ja zweimal gespielt, dann noch mit einem anderen Kollegen. Und er hat die Waffe dabei gehabt und dann ist es einfach, anstatt 20 Minuten, habe ich 5 Minuten dort müssen kämpfen.
Ich muss auch sagen, wir haben jetzt gesagt, wir haben zu viele Waffen und zu viel Munition. Es hätte schon Abschnitte gegeben, wo die Munition ist knapp geworden, wo man sich jeden Schuss überlegt hat.
Mhm. Und das gilt auch nur für normal. Also wir haben es auf normal gespielt. Ich nehme an, wenn du den Schwierigkeitsgrad aufdust, hast du vermutlich noch viel, viel weniger Munition.
Wobei, man kann sich ja Skills kaufen. Die erklären wir dir noch gerade, wo man mehr Munition findet zum Beispiel.
Aber bevor dass wir zu den Skills kommen, noch schnell zu den Quicktime-Events. Gibt es ja en masse in Resident Evil 6. Wie haben die gedacht?
Eigentlich noch recht angenehm. Weil, ein Quicktime-Event ist immer der gleiche. Also wenn man mal, wenn es heisst, du musst X drücken und man hat es verpasst, stirbt, dann drückt man das nächste Mal wieder X. Das wechselt nicht.
Und man stirbt auch nicht immer. Das heißt, manchmal kannst du ein Quicktime-Event mehrfach machen, also ohne dass du stirbst.
Genau.
Sie sind ein bisschen anders gemacht als zum Beispiel God of War. Also man drückt nicht nur eine Taste, sondern in der Regel kommt so ein Halbkreis und es sind so gewisse Flächen dort markiert und dann wie ein Zeiger, der sich rundherum dreht. Und dann muss man einfach immer den richtigen Knopf drücken, wenn die Fläche berührst mit dem Zeiger. Klingt jetzt kompliziert, ist aber eigentlich recht einfach. Oder man muss beide Analogsticks einfach wild links und rechts rumschütteln. Das finde ich eigentlich nicht schlecht. Es gibt so ein umstrittenes Quicktime-Event beim Klettern, wo man wirklich beide Trigger muss drücken und dann so wie eine losladen, geht mit der einen Hand führen, nachher drückst du den Trigger wieder runter, lässt diesen Trigger los, dann geht mit der anderen Hand führen. Und wenn man halt beide loslässt, rutscht man immer wieder runter. Da habe ich von vielen gehört, haben sie Mühe gehabt. Uns ist das mehr oder weniger, ja, ist nicht so das Problem gewesen, aber ist vielleicht nicht der beste Quicktime ever.
Also, es ist eigentlich, tönt's logisch, aber wenn man eher in der Hektik hinten ist und zum Beispiel schnell klettern und fährt schnell drücken, funktioniert es eben genau gar nicht mehr. Dann musst du wirklich cool bleiben und im Rhythmus, wo das Spiel vorgeht, ganz langsam eine Hand nach der anderen bewegen. Und das ist, weil das Spiel manchmal halt schon recht hektisch ist, geht das einfach ein bisschen gegenstreichen. Also, es bricht der Rhythmus, sagen wir es mal so.
Mhm. Und dann manchmal auch der Ton, weil da kommt plötzlich ein Monster von unten auf den Zeckel und hat einen anderen Rhythmus, oder? So, tak, 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 tak. Und dann denkt man, ich muss auch schneller. und dann klappt es dann wieder nicht, dann rutscht man wieder runter. Also von dem her, das sind so Passagen, die nicht so toll sind. Aber was ich nicht so schlecht fand, sind teilweise die On-Rail-Passagen, die man hatte. Also jetzt, wir haben es schon erwähnt, dass mit dem Autofahrt, dass das nicht so passt. Und mit dem Dörf, wo man einfach im Prinzip ein bisschen ausweicht. Aber zum Beispiel die Flugsequenz, die sind recht, also die ist cool inszeniert gewesen.
Da bin ich leider nur Co-Pilot gewesen, aber das hat eigentlich auch Spass gemacht. Und das ist auch grafisch jetzt wirklich geil ausgesehen.
Absolut. Und dann dort gibt es auch wieder die Co-Op-Action gegeben, wo du plötzlich ausgestiegen bist. Und die musste ich dann beschützen mit dem Flüger und du hast unten dann weitergekämpft und Sachen gemacht. So Elemente habe ich cool gefunden, hätten sie noch viel mehr eigentlich machen können.
Ja, also vom Spielerischen her ist es cool gewesen, von der Story her ist es absolut birnenweicher Blödsinn gewesen. Also jetzt in dieser speziellen Szene habe ich zum Beispiel nicht begriffen, warum das ich irgendwo zu Fuß muss einen Container fortsprengen, wenn du oben dran in einem Flugzeug hockst und hunderte Raketen könntest draufschmeissen. Aber es hat trotzdem Spass gemacht.
Das hat man halt gemacht, damit man den Boss wieder triggern kann, den du da vorne zündest. Weil, das muss man ja auch sagen, Boss-Fights, es hat wieder riesige Bosse. Also meistens kommt schon relativ früh ein Boss. Und je nachdem kann man ihn killen oder je nachdem kommt er bis am Schluss immer wieder.
Also man sagt ja, eine Katze hat 7 Leben und der Boss im Resident Evil hat 70 Leben. Mindestens.
Und sie sind aber alle bombastisch inszeniert. Es leuchtet wieder irgendwo orange, oder? Und da muss man drauf schießen in einzelnen Abschnitten. In anderen Abschnitten wird einem nichts gesagt. Dort finde ich jetzt manchmal Spiele ein bisschen ein Problem, dass sie so die Rückmeldung nicht... Also es gibt keine Rückmeldung, ob ich jetzt getroffen habe, weil es gibt keine Energieleisten vom Boss. Aber halt alte Hardcore-Spieler wissen, Ziel einfach immer auf den Kopf, wie genauer, wie besser. Gewisses Zeug ist dann eben auch wieder skriptet, da kannst du zwar ballern, aber du bist dir nicht sicher, ob du jetzt einfach Munition verschwendest. Ist nicht immer ideal, aber geile Action, die man einfach dann hat.
Beim ersten Mal durchspielen habe ich es eigentlich noch cool gefunden, bei gewissen Bossfights, weil man halt auch noch ein bisschen ausprobieren und manchmal bist du her und jetzt kann man ein Quicktime-Event machen. Und wenn ich dann ein oder zwei Bosse, die ich zweimal gespielt habe, wenn jeder gewusst hat, um was das geht, ist das schon fast ein bisschen langweilig gewesen. Weil du hast gewusst, jetzt schiesse ich meinen Kopf, jetzt kommt die Animation, jetzt gehe ich her, jetzt stöpfe ich jetzt füddeln, jetzt steht er wieder auf, jetzt mache ich dreimal das Gleiche und dann ist es erledigt.
Sie sind auch nicht wirklich kreativ, also man muss nicht wirklich gross überlegen, wie man sich killen kann.
Kommen wir noch zum Skillsystem.
Das ist im Vergleich zum Vorgänger ein bisschen anders. Im Vorgänger war es so, dass es auf den Gegenstand war oder auf die Waffe. Man hat die Waffe gelevelt und hat halt, wenn man die genug gelevelt hat, plötzlich unendlich Munition und so gehabt. Da ist es jetzt anders. Da tut man eigentlich Skills kaufen, unabhängig vom Charakter, sondern es ist wirklich an deinen Spieler-Account gebunden und du kannst das überall nutzen.
Ja, und dann hat man halt die Möglichkeit, die Skillsets, so Skillsets zusammenzustellen. Man hat, glaube ich, 8 Slots. Und dann kann man immer 3 Skills auswählen pro Slot und die muss man vorbereiten, also kaufen und einrichten. Und während dem Spiel, man kann zwar keine Pause machen, das haben wir ja schon gesagt, kann man sogar situationsbedingt irgendwie ein Skillset wechseln, wenn man das Gefühl hat. Könnte man vorstellen, auf den höheren Schwierigkeitsgrad macht das noch Sinn. Bei uns ist jetzt das nie ein Thema gewesen.
Aber das Coole ist auch, die Skillset, die kann man auch in anderen Modi nutzen, wo wir am Anfang erklärt, also gesagt haben, was es noch gibt. Und können wir doch gerade mal so zu einem Modi, zum Beispiel... Beim Agent Hunt kannst du mit Skill-Punkten kannst du etwas kaufen, damit du in einem anderen Zombie drin bist und nicht einfach im 0815-Zombie.
Richtig, aber dort habe ich nie Skill-Points verdienen.
Dort hast du nur ausgeben.
Ja. Dafür im Mercenaries-Mode, dort kann man recht gut gehen, als Skill-Points verdienen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, das haben wir ja auch gemacht, jetzt gehen wir noch ein bisschen 2-3 Runden Mercenaries-Mode spielen, dann können wir noch ein bisschen Geld und dann kann ich dann irgendeinen bestimmten Skill noch aufleveln, den ich dann auch im Campaign brauchen kann.
Genau. Und der Mercenary-Modus ist von dem her noch interessant. Es gibt verschiedene Maps, die schaltet man teilweise frei, wenn man eine Kampagne beendet. Man kann auch ein paar kaufen, sind aber, kostet glaube ich, nur einen Stutz oder so, oder 2 Franken. Also nicht ganz so teuer. Aber es ist eigentlich, ist wirklich noch cool gemacht, so mit einem Zeitfaktor. Man kann die Zeit selber verlängern und man muss Kombos machen und viel Bonus. Und krass ist halt, wenn einer von beiden stirbt, bevor das Zeit abgelaufen ist,
dann hast du nichts. Und das, was wir gespielt haben, muss man 150 Kills machen, dass man es bestanden hat. Und das haben wir aber nie geschafft. So auf 125 sind wir, glaube ich, gekommen.
Also, wenn man glaube uns zulässt, hört man ein bisschen raus, dass euch Spiele eigentlich gefallen hat. Also nicht wie vielleicht jetzt, wenn man die Presse so gelesen hat, an vielen Orten ist wirklich ganz schlecht bewertet worden. Hat aber auch eine Zeitschrift gegeben, die es gut gefunden haben. Und wir gehören innen zu denen, die es gut gefunden haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, ich fand es halt wirklich cool gefunden, es hat extrem viel Content für 3 Campaigns, also 4. 30 Stunden, mehr als 30 Stunden würde ich sogar, ja, mal sagen wir mal 30 Stunden. Und im Vergleich zu anderen Spielen, wo irgendwie Singleplayer-Modus nach 5 Stunden hast du es durch. Und hier kann man halt auch, durch das, dass man jeder Kampagne zwei Charaktere hat, kann man es immer noch mit beiden durchspielen. Also hat man doppelt so viel Content eigentlich. Also ich bin voll auf zufrieden mit dem Spiel.
Ja, und man muss ja auch sagen, der Content ist eben in der Regel nicht so schlecht. Also es ist ja, ich meine, du kannst ja viel Content reinbauen und das ist nur Schrott. Aber man hat sich da eigentlich Mühe gegeben. Wie schon gesagt, viel, viel Ball, viel Action, sicher viel, viel weniger Horror. Also mit Resident Evil 1 hat das gar nichts mehr zu tun. Also es ist wirklich wie das 5 in nochmal Mode 2, was Baldern anbelangt. Es gibt nicht so viele Wow-Elemente, habe ich gefunden, aber es unterhält im Grossen und Ganzen. Man kann so viel einstellen, man kann Kamerageschwindigkeit einstellen, wenn das schnell ist und so. Also ich habe mit dem jetzt wenig Probleme gehabt, wie die Leute sagen, die Kamera ist jetzt ein bisschen zu nahe im Vergleich zu früher. Für mich, ja, spielt das nicht so eine Rolle. Ich baller einfach alles ab, was sich bewegt und da bin ich wirklich gut unterhalten worden.
Das geht als Fazit wie viel Punkt?
Ja, 4 von 5 Gamester-Punkte haben wir.
Ja, gegeben. Voilà.
Okay, dann danke dir für die Ausführungen.
Ja, ich danke, dass ich auch mitmachen konnte.
Ich danke allen, die zugelassen haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Feedback gebt. Das kann in den Kommentaren sein auf dem Blog, das kann bei iTunes sein, da könnt ihr uns auch raten. Wenn ihr eine gute Wertung gebt, werden wir ein bisschen öfters gefeatured. Und es lohnt sich sowieso immer auf gamester.tv zu gehen und alles anzuschauen. Und darum sage ich jetzt, geht ihr drauf und wir verabschieden uns. Schöne, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Salut zusammen.